to a photograph and
Hi Timo.
Na?
Alles klar?
Ja, und selbst?
Ja, jetzt habe ich fast meinen Ansatz verpasst. Also es war schon so.
Du bist abgelenkt von unserem Instagram Live gerade, ja?
Ja, wir sind gerade auf Instagram Live und ja, das ist, macht mich gerade hier so ein bisschen fertig.
Ja.
Was ist los? Sondersendung? Nein, ganz normal. Wir wollen einfach nur euch mal so ein bisschen mitnehmen hier.
Mhm.
Einfach mal zeigen, was wir hier so machen.
Ja, genau. Wir sind nämlich jetzt hier gerade noch am Aufnehmen. Wir hatten eben gerade schon mal eine Folge aufgenommen und jetzt nehmen wir quasi noch mal eine Folge auf und das haben wir jetzt einfach gesagt, machen wir jetzt auch noch parallel live zu Instagram. Das heißt, man kann auch mal hier und da Fragen stellen und direkt mit reinwerfen. Mhm. Dann haben wir das auch direkt mit in der Folge.
Haben wir es auch erledigt.
Ja.
Also ein Abwasch hier.
Nee, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt aber erstmal ganz regulär, wie als wenn die Leute jetzt hier live gar nicht dabei, wie unsere Folge jetzt hier so genau, abläuft.
Einfach mal so machen.
Was gibt's so Neues?
Oh, nicht viel, weil unsere letzte Aufnahme ist ja gerade mal ein paar Minuten her. Also wir arbeiten wieder auf Halde.
Ja.
Tatsächlich. Und aber ist ja in Ordnung, ne? Ich freue mich immer noch über mein anstehendes Projekt, was jetzt Form annimmt, in dem Sinne, dass ich weiß, wie das Endprodukt aussehen soll. Ich muss nur noch die Shootings machen.
Mhm. Sehr gut. Ja. Das passt eigentlich auch sehr gut zu unserem Thema, was wir heute besprechen wollten. Und zwar, wir wollen ja über Portfolio sprechen. Wie baut man sich ein Portfolio auf?
Mhm.
Wie kann sowas auch aussehen als fertiges Produkt? Ja. Und ich glaube, das passt ganz gut auch zu deinem Buch, was du gerade machst.
Ja.
Du bist ja auch am Kuratieren und Gucken und Machen.
Ja.
Und denke, das passt ganz gut. Ja, wollen wir direkt ins Thema gehen?
Können wir machen.
Ja.
Kein Problem.
Ja. Was ist denn für dich erstmal so ein Portfolio, wenn du jetzt mal weg von der Fotografie gehst? Was ist so ein Portfolio? Wo begegnest du ein Portfolio sonst so?
Also so ganz grundsätzlich erstmal würde ich sagen, es ist einfach eine Ansammlung von Arbeiten oder von Dingen. Ja. Die man sozusagen hat. Ja, das kann ja alles Mögliche sein. Ich meine, es kann ja auch ein Aktienportfolio sein. Ja, also von verschiedenen Dingen sozusagen, die man ja in seinem Koffer sozusagen hat.
Ja.
So, das ist erstmal so grundsätzlich vielleicht, also eine Sammlung.
Ja.
So kann man es so sagen. Ne? Und auf Fotografie bezogen ist es natürlich so, okay, meine Ansammlung an Bildern, im Idealfall sozusagen die Bilder, die besonders herausstechen, die besonders gut geworden sind, mhm, und so weiter. Vielleicht auch, die eine gewisse Verschiedenheit haben, dass man eine gewisse Bandbreite sozusagen auch zeigt.
Mhm.
Das ist für mich ein Portfolio.
Ja.
Ne?
Ja, also ich meine, ich erlebe es ganz oft, dass ich ja auch so bei Kunden zum Beispiel teilweise ein Portfolio fotografiere und das, mhm, ist ja nicht mal unbedingt Modelle, sondern das kann sowas sein wie, ich habe mal zum Beispiel für einen Katalog für eine Outdoor-Küche habe ich so verschiedene Module fotografiert, aber dann auch, mhm, wieder so ein bisschen was in der Szene, in der, mhm, Szenerie und das war für die dann ein Portfolio. Dass man denen damit die dann den Kunden zeigen können, hier, das und das haben wir im Angebot,
mhm,
das ist so unser Portfolio, das und das können wir machen, bis hin zu Individualgestaltung etc.
Mhm.
Und der Kunde hat die Möglichkeit zu sehen, was können die denn so, was macht denn diese Firma alles? Und für uns Fotografen finde ich das ja immer so spannend, wenn wir so in unserer eigenen Bubble sind,
mhm,
dass wir dazu neigen, irgendwie mal alles irgendwie so zu machen, Ja, oder vielleicht mal, gerade wenn wir irgendwie nach außen treten wollen für Kunden, die wir fotografieren wollen, dann zeigen wir denen so, was wir alles können, etc. Aber die Frage ist, ob das immer so gut ist.
Inwiefern?
Indem man, wenn man alles zeigt. Das würde ich nur so sagen, wenn du jetzt irgendwie, wenn ich dir jetzt Hundefotografie zeige und gleichzeitig noch irgendwie die Küchen und dann zeige ich dir nochmal eine Hochzeit und ein paar.
Ja, also grundsätzlich, natürlich sollte es ein Portfolio ein gewisses Ziel vielleicht auch haben, ja, und eine Zielgruppe, die man ansprechen möchte. Und natürlich, wenn du jetzt auf deiner Hochzeitsseite bist, zeigst du dann natürlich auch alles, was mit Hochzeit zu tun hat. Beziehungsweise, ja, nicht alles, was mit Hochzeit zu tun hat, aber das, was deinem Stil entsprechend mit Hochzeit zu tun hat.
Ja, aber
so, und dann hast du eine andere Seite, wo du halt andere Sachen noch zeigst.
Ja.
Du mischst das nicht.
Ich würde sogar noch mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich habe bei den Hochzeiten zum Beispiel, habe ich gemerkt, so über die Jahre, wenn ich jetzt quasi erstmal nur die schönsten Sachen zeige, was ich so kann, wenn ich jetzt nur die schönsten Brautpaarbilder zeige, dann kann der Kunde sich gar nicht vorstellen, wie so ein Getting Ready bei mir aussieht oder wie eine Party aussieht bei mir, was eigentlich für eine Ganztagsreportage relevant ist.
Voll.
Und nur wenn ich dann erst wo ich angefangen habe, dann auch mehr zu zeigen,
ja,
also mehrere Aspekte, mehrere Facetten von einer Hochzeit, wurde ich dafür viel eher gebucht, obwohl, und das finde ich ja so spannend, obwohl ja bei der Hochzeit ein und dasselbe Setting hast, also du hast die gleichen Protagonisten, das ist dieselbe Hochzeit, also es ist derselbe Tag, ähnliches Wetter, klar, Licht und sowas verändert sich über den Tag, aber Location ist immer die gleiche, wie gesagt, das Outfit ist immer das gleiche. So. Und du hast die Möglichkeit, darüber noch mal mehr Facetten zu zeigen. Und dann kann sich der Kunde dann im Endeffekt wieder damit identifizieren und sieht dann, okay, so sieht das auch aus, wenn man schon morgens dabei ist. Und das geht bis in den Abend. Und klar, Brautpaar-Shooting sollte auch schön aussehen. Ne? Das sind ja auch die Bilder, die am meisten catchen, erstmal, ne, für den Kunden. Aber erst wenn man das gezeigt hat, buchen das die Leute auch. Also show what you get. Ja, oder you get what you show.
Ja, 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 natürlich. Also ich würde aufgrund meines Portfolios natürlich nicht für Hochzeiten jetzt zum Beispiel gebucht. Das ist definitiv nicht so.
Kann natürlich immer mal passieren, weil die dich kennen, dann buchen sie es aber wegen dir.
Ja, es ist dann irgendwie Zufall und natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das sollte nicht die Regel sein.
Ja.
Natürlich, also ich glaube schon, also wie gesagt, also es sollte so eine gewisse Zielgruppe irgendwie ansprechen. Ich glaube auch, wenn man das so mit Bedacht zusammenstellt, so ein Portfolio, dann sollte es auch so sein, dass man, wenn man schon so ein bisschen länger dabei ist, dass man mal guckt, so was ist denn so meine Zielgruppe und kann ich da noch mal was optimieren? Eben auftreten gegenüber meiner Zielgruppe. Ja, das heißt nicht, und das hatten wir jetzt in der letzten Folge, das heißt nicht, dass wir sozusagen sagt, okay, ich mache immer nur das, was den Leuten gefällt in meiner Zielgruppe, ja, oder wo ich weiß, da kriege ich viele Likes für und so weiter und so fort. Vielleicht ist es ja auch mal ganz gut, diese Leute mal zu überraschen mit etwas.
Ja.
Ja? Von daher, da gezielt Reize zu setzen, ist vielleicht auch eine tolle Sache, dass man sagt, okay, ich habe auf der einen Seite die Bilder, die von mir erwartet werden, die auch immer mal wieder kommen. Und auf der anderen Seite habe ich Bilder, die oder Dinge, die mal außergewöhnlich sind oder auch mal eine andere Seite zeigen oder eine andere Facette zeigen, ja, und die mal so einen Reizpunkt setzen. Und dann kann man ja auch gucken, ne, kommt das an? Ist mein Publikum da auch offen für? Und ich glaube, dass man auch ein Publikum ein Stück weit auch in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, auch erziehen kann.
Das auf jeden Fall. Ich würde deswegen, ich ist ja auch immer die Frage, für was machst du das Portfolio? Ne? Machst du das Portfolio jetzt erstmal für dich? Machst du es vielleicht auch für einen bestimmten Kunden, für einen bestimmten Zweig? So, also du kannst ja auch, du kannst ja auch unterschiedliche Portfolios haben. Ne? Du kannst ja auch sagen, okay, ich habe ein Portfolio für meine Hochzeitsfotografie, ich habe ein Portfolio für meine Businessfotografie und dann vielleicht auch nochmal ein Portfolio für freie Arbeiten. Das ja, das kann man ja machen. Ne? Ja. Was ja viel wichtiger ist, ist, dass du ein Thema hast. Das ist ja bei der Hochzeit, das ist ja ganz simpel.
Ja.
Du kannst sagen, okay, Hochzeit ist, also Thema Hochzeit und alles, was so dazugehört, alle Facetten.
Mhm.
Ja. Aber dein Stil halt immerhin sollte trotzdem erkenntlich sein.
Mhm.
Und bei den freien Arbeiten, da merke ich halt schon, da das ist so, das Schöne ist ja bei den freien Arbeiten, du machst ja das, was du, wo du selber Bock drauf hast.
Mhm.
Und das kann ja sehr facettenreich sein.
Mhm.
Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir persönlich geht es zum Beispiel beim meinen freien Projekten ein Portfolio zu erstellen, fällt es mir persönlich viel schwerer, da irgendwie was zusammenzustellen, ja, weil vielleicht auch da eine emotionale Bindung zu gewissen Bildern einfach da ist, die ich irgendwie eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe beim Shooting, eine tolle Person kennengelernt habe, und oder vielleicht auch challenging war, also die einfach eine Herausforderung war, dieses Shooting, und deswegen nicht unbedingt zeigen möchte, muss aber nicht unbedingt jetzt halt irgendwie zu dem Rest passen, so, und dann ist halt wieder die Frage, ab wann verliert man da den roten Faden beim Portfolio erstellen, wenn man jetzt quasi all das mit reinbringen will?
Ja, das ist genau die Frage, die ich ja auch in der letzten Folge gestellt habe. Muss man einen roten Faden haben in Sachen Stilistik? Oder wo will man den ansetzen, diesen roten Faden? Ja, und da sind wir letzte Woche ja auch auf das Thema gekommen, okay, vielleicht sollte der rote Faden eine gewisse Message sein oder sowas oder ein gewisses Grundthema sein. Und wenn du dann praktisch sagst, okay, ich habe hier verschiedene Stilmittel, die ich dann auch ganz bewusst zeige, dann kann ja auch so ein Portfolio auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen durcheinander wirken.
Mhm.
Ja, wenn es den Zuschauer erstmal catcht und da sein lässt und da erstmal gucken lässt, hat man ja alles richtig gemacht, wenn man den dann sozusagen rein saugen kann. Was du gerade sagtest, von wegen so, ja, Bilder, wo man eine tolle Erfahrung gemacht hat oder die sehr, sehr schwierig umzusetzen waren und so weiter, das finde ich, sind so Aspekte, wo ich sage, so, davon sollte man sich überhaupt nicht leiten lassen. Weil mein Zuschauer weiß das nicht. Ja, also wenn, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge, wenn du dir auf gut Deutsch den Hintern abgefroren hast für irgendein Bild, weil du, was weiß ich, irgendwie im Schnee auf einer Piste oder sowas geshootet hast oder sowas und das besonders lange gedauert hat und es war windig, keine Ahnung, irgendwie so Sachen halt.
Mhm.
Der Zuschauer sieht nur eine Person im Schnee, die du fotografiert hast. Den Rest kann der ja nicht mitgekriegt haben.
Ja.
Am Ende sollte das Bild zählen und gut sein.
Ja.
Ja, und nicht die Erfahrung, die du gemacht hast. Du kannst davon erzählen. Ja, in dem Text darunter. Das ist ja alles okay. Ja, aber wenn das Bild nicht catchy ist oder nichts sagt, ja, dann lass es halt weg. Ich sehe das immer so, wenn meine Frau sich Bilder von mir anguckt, die ist bei den meisten Bildern, die ich so mache, ziemlich gelangweilt. Ja, weil die einfach sagt so, ja, okay, was willst du mir jetzt damit sagen? So, ne? Und die ist dann sehr, sehr streng auch so, weil die halt nicht dabei war. Die hat keine emotionale Bindung dazu.
Plus, dass sie ja auch keine Fotografin ist und halt nochmal den Blick von außen ganz anders hat, ne?
Richtig.
Na?
Ja, sie hat aber schon einen Blick für Bilder, weil sie hat
früher... Ja, sie ist ja, also ich meine...
Fotografenkind, ihr Vater ist ja Fotograf.
Ach so, ja, okay. Nee, ich meine aber
sie
auch...
sie hat auch früher im Laden mitgearbeitet.
Okay.
Tatsächlich.
Ich meine aber, dass du dadurch, dass du dass sie ja dich hat, ist ja allein schon, dass sie jemanden im Umfeld hat und dann doch häufiger mit konfrontiert wird als sonst. Ja. Jemand, der mit Fotografie sonst nichts am Hut hat.
Aber, ja, aber sie ist sozusagen so, so neutral, dass sie wirklich ein Stück weit auch außen vor steht und dann auch sagt so, naja, Mädel in der Badewanne, was soll da jetzt Besonderes dann sein? Ja. Also da ist sie extrem nüchtern, was mich dann aber irgendwie auch wieder erdet. Finde ich total gut.
Ja.
Ja. Und deswegen sage ich, wenn du Bilder einfach hast, wo du diese emotionale Bindung hast, solltest du vielleicht jemand Drittes nochmal dazu holen, der dann sagt, der dir dann eventuell sagt, ist es wirklich gut? Oder ist es einfach nur ein emotionales Bild für dich?
Mhm.
Ja. Warte mal eben, ich habe eine Befürchtung, dass irgendwie die ganze Zeit das Instagram Live irgendwie unsere Mikrofone reinplärt.
Nee, also ich habe in den Kopfhörern höre ich uns nicht. Deswegen müsste es eigentlich gehen.
Okay. Ja.
Wenn ich müsste ich mal mein Handy jetzt noch mal ein bisschen hier zurückstellen, dann geht es vielleicht eher noch ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, aber das müsste passen. Ich hatte eben gerade auch noch mal eine Frage gesehen in unserem Chat. Mhm. Instagram gleich Portfolio. Wie stehst du zu dem Thema?
Stimmt bei mir nicht.
Nicht?
Nö.
Okay.
Weil ich noch mehr Facetten habe, die ich aber auf Instagram nicht zeigen kann. Ganz einfach.
Ja, okay. Also Sachen, die aber dann vielleicht auch von Instagram und Facebook beschränkt werden.
Genau.
Ja, okay. Wären wir aber dann wieder bei dem Thema Portfolio, Aktfotografie, Portfolio, Porträtfotografie.
Mhm.
Dass man da vielleicht ein Thema dann wieder jemals hat.
Mhm.
Portfolio extra für das Thema.
Mhm.
Tatsächlich finde ich aber, Instagram ist, also es ist bei mir sehr, sehr unterschiedlich. Also Instagram ist für mich die Möglichkeit, immer aktuell ein Portfolio zu haben.
Mhm. Ja?
Also immer das Aktuellste zeigen zu können, was ich gerade so mache, was auch einem Portfolio entspricht.
Mhm.
Für die Hochzeitsseite.
Mhm. Ja, stimmt auch.
Für meine private, also für meine, nee, nicht private, für meine freien Arbeiten.
Mhm. Für deine Kunst, sag's doch
einfach. Ja, für meine Kunst kann ich mich schon auch ein bisschen mehr austoben, weil es erstmal so das ist, worauf ich Bock habe. Und da ist es schon so, dass ich nicht eben alles, das würde ich dann nicht mit einem Portfolio gleichziehen, weil bestimmte Themen dann wieder nicht reinpassen. Zum Beispiel ist Studiofotografie bei mir so wenig vertreten, dass ich jetzt kein Instagram-Feed voll mit Studiobildern machen kann.
Mhm. Ja.
Ich könnte aber schon ein kleines gedrucktes Portfolio mit Studiobildern machen. Das würde schon gehen. Ja, weil die dann vielleicht auch schon älter sind oder so ein paar Sachen, die aber nochmal irgendwie, die immer noch vorzeigbar sind. Und wenn du, sagen wir mal, ein kleineres Portfolio machst, dann reicht das auf jeden Fall. Du brauchst ja tatsächlich nicht so viel. Also ich weiß gar nicht, hast du eine Vorstellung, was denkst du, wie viele Bilder braucht denn so ein Portfolio?
Weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Dutzend. Das war es dann aber auch schon. Ja.
Ich würde sogar sagen, ja, also du kannst sogar auch mit weniger Bildern kannst du schon ein Portfolio aufbauen. Das ist
definitiv.
Wenn die also, Bilder knallen, dann reichen vielleicht auch 6 Bilder.
Das ist richtig.
Eine Setcard
ist doch
nichts anderes.
Ja, das ist richtig. Ich will nochmal zurück zu Instagram und gleich Portfolio. Du hast da schon recht, dass man da die Möglichkeit hat, sehr aktuell was zu zeigen und auch viele Leute erreicht. Das tut man mit seiner Webseite nicht. Ja. Auf der anderen Seite, oder ist es dann auch so, dass es vielleicht auch Instagram so ein Angel ist, um die Leute auf seine Seite rüber zu angeln.
Mhm.
Über die sozusagen dann das eigentliche in Anführungsstrichen zeigt oder das erweiterte Portfolio zeigt.
Mhm.
So kann man es sagen. Und ich glaube, so sollte man dann auch Instagram nutzen, dass man sozusagen das als Werbefläche nimmt, mit schon einem ordentlichen Portfolio natürlich. Das sollte jetzt nicht irgendwie Schrott da sein, ist ja klar, um Leute sozusagen zu angeln. letztendlich.
Du kannst, wenn du eine Instagram-Seite hast mit ungefähr 12 Beiträgen, 9 bis 12 Beiträgen,
ja.
Egal ob Karussell oder Einzelbilder, reicht aus, um zu akquirieren,
ja, voll.
Um irgendwie neue Shootings zu akquirieren. Wenn diese Bilder knallen, ja, das Instagram-Profil muss ja auch nicht so voll sein. Also du kannst ja Instagram auch jederzeit wieder ein bisschen was rauslöschen. Mhm. Ist auch etwas, was ich auf jeden Fall empfehle, immer mal durchzugehen und zu gucken, passt das heute noch so zu mir?
Also ich habe
das machst du ja im Portfolio, im gedruckten Portfolio. Wenn jetzt, sorry, dass ich euch unterbreche, aber wenn du, ich erinnere mich noch an eine Zeit, so 2014, da gab es so ein paar Meetups, da hat irgendwie gefühlt jeder so eine Portfolio-Mappe mitgehabt. Mhm. Das ist ein A4 oder A3. Ich habe noch eine große A3-Mappe, wo du mit so Folien einsetzen, da kannst du Prints quasi rein und rausschieben. Und man hat immer quasi das, was man gerade wieder aktuelles so macht, was man oder was man halt nicht mehr so gut findet, hat man rausgenommen, hat was Neues reinsortiert. Mhm. Ne, und ist mit dieser Mappe, also früher gab es Mappentermine bei Werbeagenturen. Mhm. Da gibt es immer noch, aber du kannst das heute macht man eher sowas wie ein, wie nennt sich das nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Meine Freundin weiß das.
Gib mir ein iPad hin.
Ja, und das nennt sich Media Kit.
Okay.
Also du kannst heute mit einem Media Kit kannst du zu einer Agentur gehen und da, das ist dann im Endeffekt nichts anderes als eine digitale, als ein digitales Portfolio, wo noch ein bisschen auch was von dir drin ist. Wer bist du? Was machst du? Na, also noch ein bisschen was geschrieben. Und das kannst du zu denen schicken. Das machen auch viele Influencer, haben ein Media-Kit, das schicken sie zu dem Kunden, dem potenziellen Kunden für eine Werbekampagne und sagen halt, hier, guck mal, hier habt ihr hier das, ich bin der Influencer so und so, ich mache das und das. Das ist mein Media-Kit, das kann ich für euch anbieten. Mhm. Und dann kann der Kunde entscheiden, so ja, passt für eine Werbekampagne irgendwie auf Instagram und oder nicht.
Ja, also Portfolio. Die sind immer das ziemlich unterbrochen. Was wollte ich denn sagen?
Der Menge von Bildern.
Ah, genau. Ich habe neulich mal, ich glaube, 200 Bilder rausgeschmissen. Sowohl also Bilder komplett rausgeschmissen, als auch noch mal in so Serien, die ich gepostet habe. Also du nennst das Karussellpost. Also Serien, die ich gepostet habe.
Instagram nennt das so.
Ist das so?
Ja.
Eine Serie. Echt, nennt das Instagram so? Gott, das ist ein scheiß Wort. wie auch immer, auf jeden Fall. Also ich nenne es jetzt mal Serie. Und da habe ich auch noch mal reingeguckt in einzelne Serien und habe da auch noch mal aussortiert. Mhm. Hab teilweise sozusagen auch, nee, nicht sozusagen, auch das Titelbild, das erste Bild ausgetauscht, beziehungsweise das erste Bild rausgenommen, sodass das zweite dann das erste wurde. So dass dann nach außen hin die Serie komplett anders aussieht.
Mhm.
Erstmal. Ja, von daher, ja. Koppelt es rück?
Ja, ich habe irgendwie, jemand hat schon mal geschrieben, dass wir ein Echo da drin haben. Uns ist natürlich am wichtigsten, dass das jetzt hier nicht im Podcast drin ist. Aber das ist natürlich jetzt auch für die, die zuschauen, sollte das auch passen. Ihr könnt ja ruhig nochmal was reinschreiben.
Es wird im Podcast drin sein.
Bist du dir ganz sicher?
Natürlich. Absolut.
Ich weiß nicht. We will see.
We will see.
Wenn ich müsste die Folge löschen, dann war sie doch exklusiv hier für Instagram.
Wir ja. können ja auch eins machen. Wir können jetzt mal Instagram zumachen und sagen so, den Rest gibt es jetzt auf unserem Podcast-Kanal.
Können wir machen.
Ne, um sicher zu gehen, damit die Qualität...
Jetzt haben wir euch schon mal angefixt. Richtig. Also wir werden noch mal genauer in das Thema Portfolio und sowas werden wir eingehen. Das gibt es alles dann nächste Woche Donnerstag in unserem Podcast zu hören. Von daher sagen wir schon mal auf Instagram tschüss.
Ciao.
Bis denn. Tschö.
So. Das hat mich gerade richtig gestresst.
Mich auch.
Das machen wir nicht nochmal.
Aber
du musst da, glaube ich, irgendwie auf den Knopf drücken oder was?
Ja, ob ich es teilen will.
Ja, teil doch.
Aber wir nehmen jetzt hier nicht nochmal neu auf, oder?
Nein, auf keinen Fall. Aber da wird irgendwie was drin sein. Das Blöde ist, du hörst es einfach nicht. Man hört es einfach nicht. Weil du hast so viel von den Handys und du kannst sie nicht komplett leise stellen.
Nee, das ist scheiße.
Das ist so.
Deswegen hatte ich gesagt, wenn du es jetzt irgendwo hier auf den Kopfhörer oder aufs Gerät packst, hier.
Ging nicht.
Okay. Naja. Gut. Du musst halt irgendwie Kopfhörer koppeln und die zur Seite legen.
Ja.
Dann geht's.
Ja, aber dann musst du ja auch noch das Mikrofon noch da bedenken.
Ja. Okay. Ich hoffe, die Leute haben jetzt hier nicht abgeschaltet nach 25 Minuten. 23 Minuten.
Es geht jetzt weiter. Okay, Portfolio.
Ja, also so viele Bilder, wie gesagt, also es braucht nicht viele Bilder. Mhm. Und es ist natürlich immer noch mal, das Format ist ganz entscheidend. Mhm. Also das Format ist entscheidend, wo spielst du das aus? Machst du es für, geht es um Instagram, geht es um digital, also nennen wir es dann Media Kit. Mhm. Hast du ein geprintetes Portfolio, und auch zu was für ein Thema. Das ist ja das. Also wenn man sich ein Portfolio erstellt, sind eigentlich für mich persönlich die wichtigsten Fragen sind erstmal, um wen soll das ansprechen und um was geht's? Das ist erstmal so, das sind die ersten essentiellen Fragen, die man sich stellen sollte beim Portfolio.
Mhm. Ja, wie ich schon gesagt habe. Die Zielgruppe ist wichtig.
Genau. Und dann die Anzahl der Bilder. Ich behaupte wirklich, dass du ein kleines geprintetes Portfolio auch schon mit 12 Bildern machen kannst. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also du kannst, ich meine natürlich, ich bin zum Beispiel auch so, ich sag, man kann auch eine Serie in 3 Bildern zeigen.
Ja.
Na, also Detail, also wenn du zum Beispiel ein Porträt, ein Künstlerporträt oder irgendwie ein Porträt einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, nennen wir es mal so, dann hast du in so einem Bericht wie ein Spiegel oder so, dann hast du zum Beispiel, nehmen wir mal an, der Sportler XY, dann hast du von dem tendenziell ein Porträt mit drin, ein Close-up, das Gesicht, oder sagen wir mal bis zur Hüfte. Ein Porträt von der Person. Dann etwas, was die Person, womit die Leute die Person verbinden, den Sport. Das heißt, den Rennfahrer, der im Auto sitzt oder davor steht oder was auch immer. Mhm. Also in Verbindung mit dem Auto. Mhm. Und dann vielleicht auch nochmal irgendwelche Details. Und dann hast du eigentlich schon viel, viel mit abgelichtet.
Ja.
Oder vielleicht noch eine persönliche Geschichte. Kommt darauf an, was du für eine Geschichte erzählen willst. Aber du kannst mit 3 Bildern schon sehr viel aussagen. Allein schon mit diesen 2 wichtigen Shots, mit das Porträt, die Person selbst, dann nochmal in seiner Aktivität, also in Verbindung mit der Aktivität. Und dann vielleicht auch nochmal dann ein bestimmtes Element, um eine Story zu quasi, was für eine Geschichte möchtest du erzählen?
Ja, also ich habe auch schon Sachen gesehen mit 2 Bildern. Dann gibt es irgendwie ein besonderes Porträt oder in der Interviewsituation gemachtes Bild, was so ein bisschen porträtig ist oder sowas, was mal außergewöhnlich ist für diese Person. Mhm. Ja, und sie nicht sozusagen in der typischen Arbeitskleidung zeigt. Jetzt bleiben wir mal beim Rennfahrer, den man im Prinzip nur in seiner Rennfahrerkluft mal sieht oder in seinem Auto. Und wenn man den jetzt, was weiß ich, in einem schicken Wollmantel dann irgendwo dahinstellt oder sowas. Also komplett anders mal in Szene gesetzt.
Das dritte Bild ist ja immer so ein bisschen, also ich finde, das dritte Bild ist immer so entscheidend für was willst du erzählen? Also wie gesagt, die Person und die Tätigkeit, damit hast du das Porträt vollständig. Mhm. Und die Story geht dann erst so ab dem dritten Bild so richtig los. Mhm. Natürlich kannst du auch mit einem Bild eine Story erzählen. Es gibt einprägsame Bilder der Geschichte, die eigentlich alles sagen in einem Bild. Voll. Aber ist es, sagen wir mal, erst so richtig, also das kann nicht jeder. Und ich finde aber, mit 3 Bildern sind mehr Leute in der Lage, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das dritte Bild ist zum Beispiel, nimm der Rennfahrer, du kannst ihn natürlich jetzt irgendwie, das dritte Bild kannst du zum Beispiel, wenn es um seine Erfolge geht, dann zeigst du ihn nochmal vor seinen Pokalen.
Ja.
Geht es um das, was er heute macht, dann zeigst du ihn mit der Tätigkeit, was er heute macht. Mhm. Geht es darum, wie er den Job an den Nagel hängt, dann hast du irgendwie ein Bild, wo er den Helm irgendwo beiseite gestellt hat oder wo der Helm irgendwo steht oder seine
Helm und sein letzter Pokal.
Ja, oder sein Rennanzug, wie sagt man Anzug, wie sagt man?
Anzug,
ja,
irgendwie,
diesen, Overall. Genau, diesen Overall, den er dann da irgendwo am Nagel gehängt hat oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Das kannst du zum Beispiel auch bei anderen Sportlern, weiß ich nicht, Olympia, dann hast du, dann, wie gesagt, den Sportler wieder als Porträt, dann irgendwie am Reck oder so und dann seine Olympiamedaille. Dann geht es um den Sieg vielleicht auch und du hast ein Bild von dem Sieg, wie er sich freut. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was du erzählen willst. Jetzt kommen wir aber zurück mal zum Portfolio. Mhm. Ich persönlich mag es auch ganz gerne, wenn ich zum Beispiel jetzt im Hochzeitskontext wieder bin, dann möchte ich zum Beispiel, wenn ich ein geprintetes Exemplar habe, dann würde ich zum Beispiel auch die Doppelseiten immer als Thema nehmen. Mhm. Würde halt sagen, okay, hier haben wir jetzt das Thema Getting Ready, dann mache ich jetzt auf eine Doppelseite das Thema Getting Ready. Nächste Seite ist das Thema Brautpaar-Shooting. Dann mache ich das Thema Brautpaar-Shooting und gucke halt, dass ich damit mit 2 bis 6 Bildern irgendwie auf einer Doppelseite das schön schmücke.
Dann sieht es so ein bisschen aus wie ein Prospekt.
Ja. Ja, aber ist das nichts anderes?
Ja, es ist eigentlich.
Als Künstler hast du ja auch.
Ja, nee.
Das ist mehrere, also du gehst ja vielleicht auch dann. Du kannst ja.
Ja und nein. Also ein Prospekt ist in meinen Augen zum Beispiel, wenn du Maler bist und hast jetzt, was weiß ich, 30 Bilder. Ja, in einer Ausstellung und dann gibt es zu dieser Ausstellung gibt es einen Prospekt, wo die Bilder nochmal gezeigt sind, wo ein bisschen was erzählt wird, wo ein Preis dabei steht und so weiter. Mhm. Wenn das kaufbar ist. So, und das ist für mich ein klassisches Prospekt. Ja? Ein Portfolio ist vielleicht eher so, ohne nochmal Fakten dazu zu schreiben, sondern die Bilder für sich erstmal wirken lassen. Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ein Portfolio kann 6 oder 10 Bilder nur haben, dann ist es, glaube ich, so, und du sagst, das sind jetzt hier die Knallershots, dann sind das aber auch Bilder, die für sich selber stehen und sie für sich selber sprechen. Die brauchen da keine Erklärung. Ich glaube, da ist so der Unterschied. Prospekt, da ist nochmal Text mit drin, Erklärung, und so weiter und so fort. Und in einem Portfolio ist es eher so, dass das für sich selber spricht. So würde ich es jetzt einordnen. Mhm. Ja. Und so würde ich für mich jetzt persönlich auch den Unterschied machen. Ja. Ich will ja zum Beispiel meine Website hat mal in der letzten Folge komplett eine reine Portfolio-Seite machen. Dass das wirklich so für sich selber steht. Ich meine, tut es jetzt schon. Ich will es aber noch mal ein bisschen konsequenter machen, indem ich das noch mal ein bisschen anders gestalte. Aber das ist schon so ich glaube auch, dass ein Portfolio, wenn man verschiedene Sachen macht, Stilistiken und so weiter, dass das auch alles abbilden sollte. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der Porträtfotograf ist, der im Studio arbeitet, der draußen arbeitet, der draußen bei Nacht arbeitet, ja, der on Location arbeitet, dann solltest du das auch alles drin haben in deinem Portfolio, in meinen Augen. Und nicht irgendwie dann sagen müssen, ja, übrigens nachts bei City Lights und so weiter, das kann ich auch. Ich habe zwar gerade kein Bild, aber kann sich darauf verlassen, ich kann das auch. Das wäre Quatsch. Also musst schon zeigen, was du kannst.
Ich finde ja so spannend, dass du gerade auch gesagt hast, du willst, dass dein Instagram zu einem Portfolio wird. Mhm. Das zeigt ja, dass beides geht.
Ja.
Du kannst es als Portfolio nutzen.
Voll.
Du kannst es aber auch einfach nur als so ein bisschen wie so ein Journal nutzen. Ne? Also, dass du irgendwie so ein bisschen die Leute einfach auf den aktuellen Stand hältst. Ich finde ja das auch so spannend an Social Media und Instagram, wie unterschiedlich du das gestalten kannst.
Ja.
Du kannst ja noch durch deine Highlights und Co., du kannst das ja gestalten, wie du möchtest. Es gab ja mal die Zeit lang diese Journals, da hatte ich ja mal sogar tatsächlich in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ich gern mehr machen würde. Und dann waren zwei Wochen später, war damit auch dann schon Schluss und Instagram hat die Funktion rausgenommen. Mhm. Diese Guide-Geschichte, wo du quasi...
Ist raus?
Es gibt's nicht mehr, ja. Mhm. Meine Guides, die ich auch geschrieben habe, sind alle gelöscht. Es gibt's nicht mehr.
Oh.
Ja, fand ich ein bisschen schade. Mhm. Aber gut, dafür gibt es jetzt Threads.
Ja.
Ja.
Da sind wir ja alle froh drum.
Ja.
Ja, ich finde Threads nicht schlecht, ist aber zum Beispiel keine Portfolio-Seite. Definitiv nicht.
Nee, und ich glaube, das ist auch das, was noch viele nicht verstanden haben, die Art und Weise, wie man es zu nutzen hat.
Ja.
Ich finde Threads super. Es ist noch nicht das, was halt so viele vielleicht am Anfang erwartet haben, weil... Das Spannende ist ja, die Leute, die erwarten ja erstmal nur, oh, endlich wieder Reichweite, neues Portal, neue Action und hier, ich will...
Vergiss es.
Dafür ist das gar nicht gedacht.
Es ist eine Diskussions...
Plattform,
ja, wo öffentlich, wo du öffentlich eine Diskussion anschieben kannst zu bestimmten Themen, wo du dich äußern kannst zu bestimmten Themen, ja, wo du liest etwas und sagst, okay, dazu äußere ich mich jetzt hier. Ja, oder du schiebst sozusagen eine Diskussion an. Du kannst auch zwischendurch mal nur was zeigen und fragen, so, wie findet ihr das? Das ist aber relativ lame und das erwarten mittlerweile die Leute auf Threads nicht mehr. Das sehe ich auch zu sagen, so, also es gibt so Seiten, wo da siehst du nur von irgendwelchen Influencern oder sowas, Bilder mit Hallo darunter. Und dann wird das auch geliked, auch ordentlich geliked scheinbar. Aber darunter, es schreibt niemand darunter. Mhm. Ja, also es gibt Leute, die versuchen das so zu nutzen wie Instagram. Das funktioniert aber in meinen Augen nicht, weil die Erwartungshaltung, wenn ich auf Threads gehe, eine andere ist. Ja, von daher, ich glaube halt, dass das ja, es ist keine Portfolio-Seite. Es ist einfach nur mal eine Frage stellen, ja, mal eine Behauptung aufstellen oder sowas. Dafür ist das super. Das ist definitiv kein Portfolio.
Ja, oder auch, also du kannst die Leute ja auch mitnehmen. Du kannst die Leute viel mehr in deine Gedanken quasi mitnehmen, was du so denkst, was du so, was dich antreibt, was du vielleicht dir auch bei einem Projekt gedacht hast. Also du hast das Format an sich, gibt andere Möglichkeiten und das ist das, was ich glaube, das haben die meisten noch nicht verstanden, da werden wahrscheinlich auch noch mal einige von gehen. Ich werde aber zu denen gehören, die da weiterhin bleiben, da bin ich ganz sicher, weil ich finde, dass für das, was ich mache und auch für unseren Podcast und sowas, ist das eine super Plattform, weil wir da auch unseren Podcast viel besser teilen können.
Machen wir noch gar nicht. Also du machst es, ja?
Ja, ich meine, ja, aber für mich als, also ich teile ja alles, was ich so, also ich schreibe da auch dann mal einfach Sachen rein, mal Anregungen für den Podcast, kann man sich ja dann auch nochmal ein paar Fragen und Anregungen einholen und ich kann den Podcast einfach nur mit als Link teilen, so, ne? Deswegen, also auch da, ich meine, ich würde auch behaupten, man kann auch da sich, na, wobei, nee. Also Threads ist keine Portfolio-Seite.
Definitiv nicht.
Ne? Man könnte das vielleicht als, weiß ich nicht, wenn du jetzt nur ein Podcast bist, der immer nur die Folgen reinpackt, ohne noch irgendwas anderes, könnte man vielleicht das auch, aber weiß ich nicht, ist das dann noch ein Portfolio? Ich glaube nicht.
Nee.
Aber kommen wir mal zurück zu,
also was ich machen werde, ist, ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein Portfolio drucken. Also jetzt unabhängig von dem Buch, was ich machen werde. Mein Buch wird auch so eine Art Portfolio werden.
Mhm. Ja gut, du hast schon noch dein Projekt. Also weiß nicht, lass uns mal in das Medium gehen. Ne? Wir hatten jetzt gerade mal digital darüber gesprochen, Instagram. Mhm. Wie gesagt, es gibt auch sowas wie Media Kits. Und das, was nichts anderes ist, aber gehen wir mal jetzt in das Format Portfolio in gedruckter Form. Was
machen?
Ja.
Also natürlich gibt es, wie du jetzt gerade gesagt hast, diese Portfolio-Mappen. Das finde ich auch ganz charmant tatsächlich, weil es halt immer mal wieder aktuell gehalten werden kann. Das finde ich ganz cool. Das kann man auch mal so rumzeigen irgendwo, wenn man sich mit anderen Kollegen austauscht und so weiter. Ich glaube, ich würde so ein kleines Magazin drucken. Also nicht Hardcover, sondern wirklich so Softcover. Das ist auch mittlerweile nicht mehr so teuer, sowas zu machen. Ja, ich glaube, sogar billiger als so eine Portfoliomappe. Ja, also ich glaube, ich würde sowas machen, weil ein Magazin, das ist irgendwie etwas, da gibt es keine Barriere. Das nimmt man mal schnell in die Hand. Ja, und das finde ich eigentlich... Das finde ich eigentlich eine ganz charmante Geschichte an der Stelle. Und das finde ich, was weiß ich, irgendwie so eine Online-Druckerei, ne, gibt es ja diese Baukästen, wo man dann irgendwie was zusammensetzen kann. Und so will ich das dann halt umsetzen. Ja. Und dann bist du ja auch frei in der Gestaltung, dass du zum Beispiel auch mal sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier das ganze Hochformat, ich kann aber auch mal Querformat zeigen, indem ich auch so ein Bild auch mal so ein bisschen Platz gebe. Ja, auf einer Seite oder vielleicht auch mal zwei Seiten Platz gebe für ein Bild.
Aber das ist die Frage, würdest du einen Magazindruck machen oder würdest du dir wirklich eine Portfolio-Mappe drucken, indem du sagst, okay, ich nehme mir jetzt hier eine, also ich sag dir ganz ehrlich, du kannst bei Amazon, kannst du Portfolio-Mappe jetzt mal als Beispiel, kannst du Portfolio-Mappe A4 eingeben oder A3 und dann gibt es da diverse Formate. Ich muss aber sagen, ich bin da schon ein bisschen spezieller. Ich finde die nicht alle schön, was da so drin ist. Ich kann da an der Stelle zum Beispiel auch...
Aber was kosten die?
Das ist ganz unterschiedlich. Also da bist du bei... Hier gibt es auch Portfolio-Mappen, die kosten 10 Euro, 8 Euro. Da würde ich aber, finde ich schon schwierig. Also ich finde, die dürfen ruhig auch noch mal ein bisschen was hermachen, weil... Also man sagt zwar gerne, don't judge a book by its cover, aber... Überleg dir mal, wen gibst du es in die Hand?
Ja.
Und was soll der erste Eindruck davon sein?
Richtig.
Deswegen finde ich schon wichtig, was hast du da für einen Umschlag quasi? Was ist da drumrum? Ne, die Hülle. Ist das aus Leder? Ist das irgendein billiger Kunststoff? Macht das aber trotzdem, ist vielleicht eine Kartonage, die trotzdem irgendwie was hermacht? Also da würde ich schon, da kann man ruhig auch Geld ausgeben, ne? Also da, das darf ruhig, bin ich so gestrickt, das darf ruhig auch was Schickeres sein. Ich habe zum Beispiel, ich habe mal meine Mappe, habe ich bei Bössner GmbH, also Bössner ist so ein Künstlerbedarf-Shop, gibt es in Frankfurt auch einen. Da habe ich mir damals eine große Mappe geholt. Da waren quasi nur die, also in A3 Plus war das.
Oh. Groß.
Ja, da war die Mappe, das war in ein riesen Ledereinband, also Leder drumherum, so ein riesen Umschlag und dann halt die Folien waren drin. Das waren dann schon auch so Folien, die dann halt für Fotos gemacht sind, dass die halt nicht zu sehr spiegeln, aber auch nicht zu sehr fetten, also ne, Fingerabdrücke und Co. Das Ding hat richtig viel Geld gekostet. Das waren, boah, ich glaube 100 Euro. Sowas, 120 Euro, dafür, dass es eigentlich nur eine Mappe ist, ohne mit ein paar Folien drin. So.
Ja, okay, aber es ist A3 Plus, das ist halt auch riesig.
Ja. Und dann kommen ja noch die Prints hinzu.
Ja.
So, wenn du das Ding füllen willst, dann bist du locker bei 200 Euro.
Ja, natürlich.
Ja.
So. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dann ist halt die Frage, gehst du zu Flyer Alarm oder sowas? Und sagst, komm hier, ich schuster mir hier so ein Journal zusammen, ja, für 50 Euro oder sowas, keine Ahnung, ja, finde ich auch ganz charmant, tatsächlich, ja. Natürlich sieht es nicht so wertig aus und so weiter und es werden sicherlich auch Leute sagen so, nee, das ist irgendwie meine Fotografie soll ja auch eine gewisse Wertigkeit dann auch am Ende dann auch da auch darstellen, klar. Ich würde es von meiner Fotografie anders einordnen. Das muss auch jeder selber wissen. Aber ich fände es halt für meine Fotografie sehr schade, wenn der, ich sag das immer so, wenn mein Gegenüber mich das in die Hand drücke, erstmal das Gefühl hat, so, ich muss mir jetzt erstmal die Hände waschen, bevor ich es überhaupt anfasse. Oder
Handschuhe anziehen.
Oder Handschuhe anziehen. Das wäre für mich am Thema vorbei. Für mich persönlich. Gibt Leute, die sich so einordnen, ja. Aber zum Rumzeigen, zum, dass man auch mal so, ja, einfach mal hört, wie die Leute so auf seine Fotos reagieren, da finde ich das eigentlich ganz spannend, wenn man so ein Softcover-Ding hat und ja, das kann ja auch gut gemacht sein. Ja, es gibt ja auch hochwertige Magazine. Ich meine, das Hochwertigste, was es mal gab, war damals in Deutschland das Max-Magazin. Beste Beispiel. Ja, es war gut gedruckt, das hatte ein einigermaßen wertiges Papier, das war so ein bisschen anders vom Format her wie die normalen Magazine, es war nicht wie die Vogue oder wie ein Spiegel, sondern etwas großformatiger und so und ein bisschen dicker, ja, und das war eigentlich ein ganz tolles Magazin und wenn man einfach mal da sich mal so ein bisschen dran orientiert an etwas, was es heute noch an hochwertigen Magazinen gibt. Oder guck dir Geo an oder sowas. Ja, ne? Ganz, ganz tolles Magazin, wo du auch das gerne auch ein bisschen mehr Geld für ausgibst. Ja, so. Von daher finde ich das eigentlich ganz charmant an der Stelle. Ne? Also, aber es wäre wirklich für mich am Thema vorbei, wenn die Leute sagen, darf ich das so anfassen? Ja, das finde ich ganz gruselig für mein Zeug. Die sollen, das soll wirklich.
Ja, da kommt es halt mal wieder, also du bist ja wieder bei dem Thema, für wen willst du damit ansprechen? Na?
Ja, eigentlich alle. Also,
ja, und das ist ja das. Und jemand, der aber ein Portfolio sehr hochwertig gestaltet,
ja,
wo du ja auch schon weißt, dass. Der will ja selber nicht, dass das jeder in die Hand nimmt.
Ja.
Ja. Dann ist das auch gemacht für wenige Leute. Ja? Also dann ist das einfach auch dafür, das ist ja, du kannst ja da auch schon quasi.
Ob sich die Leute darüber im Klaren sind, dass das sozusagen so ist, dass da so eine Barriere ist, dass sozusagen über diese Barriere nicht jeder drüber springen möchte. Oder kann. Oder ja. Also das ist so, ich denke halt, weißt du, weiß ich nicht, also es gibt so viele Beschränkungen und so weiter und überall, ja, und ich kann auf Instagram nicht alles zeigen und so weiter. Ich bin ja die ganze Zeit schon immer beschränkt in dem, was ich so praktisch nach außen tragen kann, ja, und dann möchte ich das in mein Portfolio oder in meinem Buch oder was das dann auch immer dann ist, ja. Ich meine, ich werde vorher mal ein Portfolio mal erstellen und dann werde ich auch das Buch dann machen. Aber das soll sozusagen für alle sein. Oder für jeden. Und ob das 16-jährige Mädel ist oder die 90-jährige Oma, ist mir völlig egal, sollen alle in die Hand nehmen und Spaß dran haben.
Ja. Ja, und da sind wir dann wieder beim Punkt, ne? Also du kannst, es geht mir ähnlich. Also ich bin, ich freue mich schon auf die nächsten Meetups, weil da werde ich ein Portfolio mitnehmen.
Ich bin mal gespannt, wie das aussieht dann.
Ja, ich werde es vielleicht auch nochmal hier.
Leder, Samteinband, handgeschöpftes Büttenpapier.
Genau.
Hochwertigster Druck und Tralala und Goldstaub und so, und dann kommt er da an.
Ja.
Ja.
Nee, also tatsächlich. Und dann
sind drei Bilder drin.
Ja, reicht.
Reicht. Damit ist alles erzählt.
Ja, genau.
Ja, und nee, ich komme in der Bildzeitung um die Ecke.
Ja, genau. Also ich finde tatsächlich. Ich gehöre auch zu denen, ich möchte, dass das Leute in die Hand nehmen und sehen. Ne? Deswegen, für mich steht das jetzt auch nicht so in Frage, da jetzt irgendwie was Großes hochwertig zu machen. Ich habe trotzdem meine Ansprüche, so ist es nicht. Also ich selber bin jetzt auch gerade so, ich finde auch nicht verkehrt, da zwei Formate irgendwie zu haben. Also zum Beispiel, dass du sagst, okay, also ich habe mich zum Beispiel auch, ich bin da ich beiß mir auch in den Arsch für meine Ledermappe. Mhm. Ich habe die irgendwann mal, da war ich echt, also ich habe die, es gab mal so eine Zeit lang, da war die für mich nicht so relevant. Mhm. Und dementsprechend ist die irgendwie in den Schrank gelandet mhm. und da drauf irgendwas anderes hat gelegen, so. Mhm. Und Leder, das
arbeitet.
So. Und wenn da was, das, was da drauf liegt, raus und wieder reingenommen wird und so, dann malt das da schon auf dem Leder quasi. Und dementsprechend ist meine Mappe mittlerweile ziemlich runtergerockt, wo ich mir heute einen Arsch beißen für könnte. Also wirklich, ich, weil jetzt denke ich mir wieder so, ja, hättest du mal die Mappe einfach mal immer mal ein bisschen aktualisiert und auch gepflegt. Dann hast du da auch länger was von. Wer weiß, vielleicht muss ich mir so...
Kannst du es auch wieder aufarbeiten oder sowas.
Die Lasche ist, hat schon einen Riss, die das zuhält. Und die ein oder anderen Ecken sind auch schon ziemlich abgeranzt. Ich kann sie dir mal zeigen. Aber mal gucken. Vielleicht hole ich mir auch noch mal eine, druck ein paar Bilder aus und dann hat man was, wo man immer was austauschen kann. Aber ich möchte auch einen Magazindruck machen. Da habe ich einfach Bock drauf. Nicht diesen, nicht getackert, sondern geklebtes Magazin.
Ja.
Aber das finde ich einfach schön. Ich finde es cool.
Ja.
Das hat was. Und am besten auch einen rauen Einband, kein Hochglanz.
Ja.
Einband. Das finde ich, das hat für mich auch schon eine gewisse Wertigkeit. Und das wird zum Beispiel sowas sein, wo ich denke, ja, das werde ich vielleicht, in der Form werde ich es irgendwie nochmal präsentieren, so die nächste Zeit gestalten. Ja. Aber man sieht ja, es gibt ja sehr tausend Möglichkeiten. Also du kannst ja, wie gesagt, du kannst von, du kannst diese einheftbaren, und ich finde, das ist auch so etwas, wenn jetzt jemand am Anfang ist, wäre das das Erste, was ich empfehle. A4 reicht.
Ja.
Eine schöne A4-Portfoliomappe für, also da gehe ich von aus, dass du dann auch wirklich was Hochwertiges so für 50 Euro bekommst. Ein A4-Druck kostet, oh, was kostet denn aktuell ein A4-Druck?
Du kaufst den Drucker und druckst selber. Also in dem Fall, dann, ich habe das ja auch immer mal in einer Folge getippt, druckt selber, kauft den Drucker, kostet 150 bis 200 Euro, da kriegst du mega Bilder raus, ja, kaufst dir, was weiß ich, 30 Blatt A4, normales Fotopapier, reicht und du hast echt was Wertiges. Oder wenn du meinst, du müsstest irgendwie auf Hahnemühle oder auf Ilford oder sowas drucken, Fotorack, keine Ahnung.
Ja, ich weiß
auch
nicht.
Schön.
Ja, ich weiß nicht. Du bist, also bei wenn du natürlich einen Drucker, dann hast du dann wieder eine Aufgabe.
Ja.
Ich finde am Anfang, also mir hat das super viel gegeben, dass ich einfach sagte, okay, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier meine Mappe und ich kann jetzt hier irgendwie bei Saal Digital oder so mir einfach mal hier in A4 einfach mal so ein bisschen was ausdrucken. Ich versuche auch hier gerade mal.
Was kostet denn so ein Druck? 2 Euro?
Was haben wir hier? Glänzend, Hochformat. Ich mag ja am liebsten tatsächlich von Saal, mag ich immer das am liebsten, das Silk. Also empfehle ich immer meinen Kunden. 1,56 Euro das Stück.
Ja, guck.
So, wenn du jetzt ab 100 wird es günstiger, wenn du vielleicht auch noch irgendwie einen Rabattcode hast und eine Aktion mitmachst, dann hast du, wenn du so eine Portfolio-Mappe mit so, du kannst ja immer Doppelseiten, so, das heißt so 10 sind mindestens drin, das heißt, du kannst, also 10 Folien sind mindestens drin, kannst jeweils ja, in eine
20
Folie,
Bilder.
Bist du bei 20 Bilder, dann bist du bei
30 Euro.
30 Euro plus die Mappe. Also bist du bei maximal 80 Euro und hast schon mal was. Und wenn dir nämlich dann gerade in der Anfangszeit irgendwas nicht gefällt, dann schmeißt du es raus, nimmst ein Bild, was dir nicht mehr gefällt, machst du raus, machst ein neues rein. stellst es nach und hast immer ein aktuelles Portfolio.
Ja, also müssen wir mal gucken, was Fotopapier in A4 kostet. Ich habe die Preise echt nicht mehr im Kopf, weil ich habe hier so ein paar Mappen, du siehst es da oben. A4 ist mittlerweile leer. Ich habe aber bis A3 Plus habe ich alles da und ich kann das auch alles drucken. Ich meine, dass die Preise etwas, also es ist etwas teurer ist, wenn du selber druckst. Ich meine, da liegt man so bei 2,50, 3 Euro pro Seite oder sowas.
Also ich habe jetzt hier ein Ilford.
Ja.
50 Blatt. Sind bei 16 Euro.
Ja, guck. A4.
A4. Also wenn du einen Drucker hast, ist es natürlich cool.
Ja.
Ja, dann kannst du da
Tinte,
schon.
Die Tintekosten sind nicht ohne, das muss man ganz klar sagen.
Das kommt noch dazu, ja.
Wobei, wer damit anfängt, ich kann jeden empfehlen, es gibt mittlerweile Drucker mit so Tanks, mit so größeren, da passen sie irgendwie so 100, 150 Milliliter Tinte rein. Dann braucht man diese elenden Patronen nicht mehr, die ich hier noch habe.
Das heißt, man füllt immer nur die Tinte, die Flüssigkeit nach.
Man füllt nur die Flüssigkeit nach. Was das Ganze schon mal viel, viel günstiger macht. Und dann bist du in einem Bereich, wo du vielleicht auch billiger bist wie Sal. Ja, und du hast es sofort in der Hand und du kannst es auch beeinflussen, wie soll es denn direkt aussehen. Ja, weil das, was rauskommt, also ich habe den Eindrucker, den ich hier habe, nicht beide eigentlich, machen wirklich tolle Bilder. Der eine, der glaube ich 150 Euro gekostet, ist so ein Multifunktionsgerät von Canon, hat 4 Patronen da drin oder 5. Damit hast du irgendwie alles. Der andere, der hat irgendwie 8 oder 10 Patronen da drin, ist natürlich nochmal feiner abgestuft und so weiter, ganz klar, aber ja, man kann auch diese günstigere Tinte nehmen zum Beispiel. Das geht ja auch. Habe ich mir neulich mal gekauft. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Also vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, den Unterschied zu sehen. In der Druckqualität siehst du eh keinen Unterschied, weil die Druckqualität macht der Druckkopf, ja, und nicht die Tinte selber, also nicht die Patrone. Das ist ja nur sozusagen der Lieferant für die Tinte. Ja, man wird es dann vielleicht in der Langlebigkeit der Bilder sehen. Ja, dass die dann vielleicht irgendwie schneller ausbleicht oder sowas. Aber es ist dann halt auch immer die Frage, wo hängen dann die Bilder oder wo sind dann die Bilder? Ja, wenn ich sie aufhänge und direkt in die Sonne hänge, dass die dann nach 2 Jahren vergilbt sind, ist klar. Ja, aber ich kann dir sagen, das, was ich mit dem Drucker mal gedruckt habe, ist teilweise schon 5 Jahre alt, 4, 5 Jahre alt. Hängt bei uns immer noch im Flur und sieht aus wie am ersten Tag. Ja, ist natürlich im Schatten eher, im Flur, da kommt jetzt kein direktes Sonnenlicht hin. Ja, also sind Familienbilder von uns. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast.
Yeah.
So einzelne Porträts von jedem von uns. So, und dann hinter Glas auch. Na, in so einem IKEA-Rahmen, hinter ja, so Plexiglas oder sowas. Da passiert gar nichts mit. Die sehen aus wie am ersten Tag, die Bilder. Ja, top.
Ja, das ist ja bei Portfolios, wie gesagt, da sind wir ja wieder bei dem Format. Du kannst, wenn du mit so einer Glassichtfolie, es gibt da so, also ich habe kurz nochmal nachgeschaut, also du kannst unter dem Wort Portfoliomappe, Sichtmappe oder Präsentationsmappe findest du genau diese Dinger. Die sind ja in der Folie und wenn du jetzt auch nicht den teuersten Print nimmst, also selbst die, das funktioniert, das erfüllt seinen Zweck, meine ich.
Ja, voll.
Ja, wenn du teures Papier nimmst und hast das vielleicht auch blank, natürlich ist das hinter der Folie ist immer noch mal eine andere Betrachtung. Kommt auf den, wo bist du gerade, was hast du für ein Raumlicht etc. Aber wenn du zum Beispiel so ein Hahnemühle-Papier hast, ja, dann und je nachdem, was für eins, ob es ein Barita oder diese, gibt noch diese Gallery Print, dieses ganz raue da, da musst du zum Beispiel aufpassen, allein schon, also das zum Beispiel, das funktioniert dann auch bei jedem Licht, sieht das toll aus, ja, natürlich, es gibt noch Experten, die wissen ganz genau, wie man sowas präsentiert, aber das sieht schon besser aus als jetzt irgendwie unter Sichtfolie, ganz klar. Da musst du aber dann schon wieder aufpassen, feuchte Finger etc. Ne? Und ja. So. Und dann fängst du an und dann bist du nämlich wieder beim Handschuh. Wenn du das einfach nur ganz simpel hältst, weil du sagst, okay, das soll jetzt durch viele Hände gehen. Und das ist auch überhaupt, das ist meine Empfehlung überhaupt. Macht das auch mal. Macht unbedingt, setzt euch hin, bastelt euch ein Portfolio. Wenn ihr irgendwie, ich habe auch noch teilweise, wer wirklich da gerade mal dran sitzt und Interesse hat, kann mich auch gerne mal anschreiben. Ich habe hier und da auch noch mal so Rabattcodes bei so Druckereien. Da haben wir nichts von, aber ich kann, weil ich da auch teilweise mit manchen schon ewig lange zusammenarbeite, habe ich da so Sonderkonditionen. Ja. Vielleicht kann ich da was klar machen, dass ihr dann auch die günstig kriegt. So, also schreibt mich gerne an. Und dann kann man sich wirklich für kleines Geld ein Portfolio zusammenbasteln.
Ja.
Oder ich erzähle euch auch gerne, wie man irgendwie an so einen Reseller-Account oder sowas rankommt oder so. Das gibt's ja, also die Möglichkeit gibt's auch. Dann kann man auch wirklich regelmäßig günstig drucken oder günstiger drucken. Ich habe mittlerweile zum Beispiel bei Saal Digital habe ich mittlerweile kontinuierlich 30% oder 35%.
Ja, cool.
Ja, weil ich da auch schon sehr lange das da mit denen mache, so und auch Kundensachen und so. Und deswegen, ja, dann kann man sich wirklich günstig ein Portfolio zusammenbasteln, was auch schon echt was hermacht. Also günstig insoweit, dass ich sage, mit, wie gesagt, so für 50 Euro kriegt man schon was Schönes zusammen, 50 bis 80 Euro. Und nehmt das mal mit, wenn ihr irgendwo seid, nehmt das mal mit, sei es ein Fotostammtisch, sei es ein Meetup. Sonst irgendwo, nehmt das mit und drückt das den Leuten mal in die Hand und sagt, hier, ich bin der und der und das sind meine Bilder. Lasst das mal auf euch wirken. Das ist wirklich etwas, das habe ich schon, das vermisse ich schon so ein bisschen, weil ich merke, dass das durch Instagram, es wird natürlich leichter gemacht, ne? Da sind wir nochmal beim digitalen Portfolio. Du kannst halt schnell den Leuten zeigen, hier, guck, das bin ich, der bin ich und das mache ich. Ah ja, cool.
Ja.
Also du kannst ja, das ist das, vorher hat man das, bevor es Instagram gab, weil bei Facebook musstest du immer scrollen, du musstest die ganzen Bilder durchscrollen. Das war nicht so schön. Ja, da gab es nicht diese Grid-Ansicht. Das gab es erst bei Instagram.
Richtig.
Und bei, zu Facebook-Zeiten, als das noch aktiver da war, es auch so, dass man dann eher nochmal mit einer Portfolio-Mappe ist, man dann zu einem Modell gegangen und sagt, hier, ich würde gerne irgendwie mit dir arbeiten, schau dir mal meine Bilder an, ob dir das zusagt. So. Und dann hat man sich Zeit genommen, hat die durchblättert und sagt, ja, cool, so, ja, passt und ach, das, ja, sowas würde ich auch gern machen, ja, kommen wir irgendwie so zusammen. Ja? Oder auch Kollegen zu zeigen, um ins Gespräch zu kommen. Ja, wie hast du das gemacht und so.
Ja.
Die Zeit vermisse ich ein bisschen, weil bei Instagram ist das so, ja, hier, ja, ich folge dir mal und man neigt dann eher dazu, so habe ich meine letzte Meetup-Erfahrung gemacht, man neigt dann eher dazu, sich das dann später nochmal anzugucken.
Das finde ich aber nicht verkehrt. Also da, ich glaube, die Kombination ist eigentlich der Idealfall, dass man sagt, okay, guck mal, das ist meine Portfolio-Mappe und das ist mein Instagram. Ja, ich folge dir mal und du guckst dann das mal oder ja, das Modell guckt das irgendwie durch, deine Portfolio-Mappe und ist dann so angefixt, dass du dann sozusagen dir auch gerne folgt und dir auch immer wieder einfach auch dabei ist, sozusagen, ne, digital. Das ist, es hat beides was für sich und ich glaube, die Kombination ist es. Die ist, glaube ich, meine, wir können uns der Zeit nicht verschließen, ja, wir brauchen nicht rückwärtsgewandt zu sein oder sowas, sondern man kann ja wirklich dann auch beide Sachen nutzen und ich glaube, gerade auch so ein Meetup, natürlich ist das ganz schön, wenn man dann kurz oder geht das sehr, sehr schnell auf seinem Handy zu zeigen, guck mal, das und das und das und das mache ich. Ja, das Modell guckt nochmal, folgt dir direkt und kannst nochmal auf ihrem eigenen Handy gucken, was dann ja nochmal eine geringere Barriere ist. Das ist schon cool. Und ich glaube, jetzt ist es mittlerweile so, dass man sich absetzt, wenn man sagt, oh, guck mal hier, das ist mein Portfolio und hat das gedruckt. Dann bist du noch mal Du bist, ja, das ist einfach was Besonderes in dem Moment. Das macht
du
nicht
gibst,
jeder.
Du gibst mit einem Portfolio erstens mal auch vor, was du auch sagen möchtest, was du zeigen möchtest, was du bist.
Ja.
Du hast nochmal, du setzt dich ja nochmal hin, kuratierst deine Arbeit und zeigst sie. Und du gibst auch deinen Bildern nochmal einen ganz anderen Wert, indem du dich da nochmal dran setzt und die schön präsentierst. Das ist schon auch nochmal, also du gibst deiner Arbeit nochmal einen ganz anderen Wert, und wenn du mit diesem Wert auch nochmal nach außen trittst, hat das eben einfach nochmal eine ganz andere Wirkung.
Ja.
Deswegen kann man wirklich abschließend auch sagen, dass das Portfolio, macht euch Gedanken, wie ihr das gestalten wollt, wem ihr damit ansprechen wollt. Ja. Und auch wenn es nur in einem Hobby-Kontext ist, das Modell zu zeigen, vielleicht kann man ja sowas auch etablieren, dass man das einfach zu einem Shooting mitbringt oder so, wenn man das erste Shooting zusammen hat. So, genau. Hey, guck dir das nochmal so an, das sind nochmal so ein paar Sachen, die ich so in letzter Zeit gemacht habe. Kannst du dir das irgendwie vorstellen, wenn man zum Beispiel jetzt noch kein Konzept hat oder so, oder vielleicht die Person anders irgendwie kennenlernt oder auch erstmal einfach nur trifft.
Ich mache das übrigens ganz gerne mit meiner Webseite. Also ich mal, kennst du eigentlich meine Webseite? Und viele sagen so, nee. Ich so, wieso, ist doch verlinkt auf Instagram. Ja, nee, habe ich noch nie drauf geklickt. Also ich guck mal hier. Auch, hat auch eine ganz andere Wirkung nochmal.
Ja.
Ganz andere Wirkung.
Ja, und ja, und dann bastelt euch da mal was zusammen. In irgendeiner Form, egal ob digital oder geprintet. Und zeigt es den Leuten dann auch mal. Dass ihr werdet merken, das hat auch nochmal einen ganz anderen Effekt, als nur irgendwie Instagram zu bespielen.
Haben wir es rund?
Ja, ich denke doch.
Alles klar. Tipp der Woche. Ich habe einen.
Ja, dann?
ein Film. Er, der große Wurf. Also er wie die Luft. Geht um die Firma Nike in den 80ern, wie sie kurz davor war, ihre Basketballabteilung zu schließen, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Aber damals war das so. Nike war damals eine absolute Laufschuhmarke. Das war wirklich eine, das weiß man heute auch nicht mehr. Natürlich hat Nike noch Laufschuhe, klar. Aber eine Zeit lang war das auch schon fast vergessen. Gut, jetzt mittlerweile mit den mittlerweile schon gut, also seit 10 Jahren haben sie diese speziellen Laufschuhe, die sie immer rausgebracht haben. Wie heißen die nochmal?
Die Jordans meinst du? Nee,
Laufschuhe.
Ach, Laufschuhe meinst du?
Ja, wie auch immer, habe ich auch welche von, ist auch egal. Auf jeden Fall waren sie mal eine Zeit lang nicht so als Laufschuhmarke bekannt, zumindest hier in Europa nicht. In den 80ern war es aber genau umgekehrt. Und dann es geht im Wesentlichen um einen Manager in der Firma, der dann die Idee hat, zu sagen, so hier, wir nehmen das ganze Budget, was wir für Sponsoring haben, und geben das nur für einen Sportler aus, der gerade ein Newcomer ist, ein Rookie. Ja, der natürlich der hoffnungsvollste Rookie im Markt ist, entsprechend auch schon seinen Preis hat. Und wo man sagt so, nee, also wir nehmen nur diesen einen, wir verteilen das nicht auf 3 oder 4, sondern sagen nur dieser eine und bauen den Schuh um diesen Mann herum. Ja, was ein kleines Detail, ich spoilere damit auch nicht, ist zum Beispiel, hat er gesagt, pass auf, ist zum Designer gegangen, hier, ich brauche den besten Basketballschuh, den du je gemacht hast und so weiter. Gib mal richtig Gas, ich brauche den in 3 Tagen, weil dann die Präsentation für Michael Jordan ist. Und der Typ dann irgendwie so, okay, mein Leben sind Basketballschuhe und ich habe da was sozusagen schon lange im Kopf und jetzt kann ich es endlich umsetzen und baut wirklich einen richtig geilen Schuh. Und dann machen sie die erste Revision und sagen, es ist irgendwie ein bisschen zu, fehlt Farbe. Der war weiß-rot. Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich muss da viel mehr Rot rein. Ja, aber der darf nur, das ist total lustig, damals durften Schuhe nur einen bestimmten Anteil an Farben haben. Das musste über 50-60% musste weiß sein und der Rest durfte Farbe sein.
Im Sport oder wie?
Auf dem Spielfeld.
Ja, okay. Mhm.
Und dann haben sie gesagt, okay, ja, wir machen den trotzdem rot-weiß. Mhm. Ja, also 60% rot. Ja, dann muss der Sportler aber $5,000, das war damals viel Geld, pro Spiel Strafe zahlen. Dann haben sie gesagt, okay, das zahlen wir. Hauptsache, wir sind anders. Mhm. Und das war der große Wurf. Mhm. Einmal Michael Jordan zu verpflichten und dann halt, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, sondern ich kann spoilern. Ja. Mhm. Dem eine wirkliche Marke zu geben, Air Jordan, und dann halt sofort diese Farbe reinzubringen. Mhm. Ja, das war damals so das war was sie anders gemacht haben. Und das Lustigste war dann noch so, gesagt haben, ja, na, was haben wir schon für ein Potenzial hier? Ja, vielleicht so 1-2 Millionen Schuhe im Jahr. Die haben in der ersten Saison über 160 Millionen Schuhe verkauft.
Krass.
Ja,
ja, also muss ich
wirklich, wirklich. Und Michael Jordan ist damit Milliardär geworden. Mhm. Also man sagt ja so gerne, es gibt zwei bekannte Schuhverkäufer in Amerika. Das ist einmal Al Bundy und Michael Jordan.
Ja. Ja, cool. Ja. Muss ich mir mal angucken. Mein Tipp der Woche ist, schließt so ein bisschen an letzte Woche an, weil du da ja mal kurz Jurassic Park angemerkt hattest.
Ja.
Und zwar bei Netflix gibt es die Doku Filme, das waren unsere Kinojahre.
Oh, die habe ich doch schon gesehen, tatsächlich. Ja,
und zwar, da gibt es mittlerweile 3 Staffeln und das ist quasi komplett so. Es sind nicht nur Making-ofs, es sind Making-of-Aspekte drin. Es sind aber auch so
Hintergründe. Ganz
viele Hintergrundgeschichten, was total spannend ist. Ne? Also da ist zum Beispiel, die erste Staffel ist Dirty Dancing. Dann wurde da zum Beispiel mal, gab es dann so ein paar Anekdoten, dass die sich ja eigentlich gar nicht so gut verstanden haben, die beiden.
Richtig.
Ja. Und Kevin allein zu Hause, Ghostbusters und Stirb langsam. Mhm. Bei Kevin fand ich sehr interessant, dass sie das Haus, was sie immer von außen gefilmt haben, gar nicht von innen genommen haben. Das haben sie in einer Turnhalle haben sie das nachgebaut.
Ah, okay.
Mhm. Ja, fand ich auch sehr spannend. Beziehungsweise für die Unterwasserszene im Keller haben sie das sogar in einem Schwimmbad reingebaut, das Haus.
Ja, ja.
Weil sie da das Ding unter Wasser setzen konnten.
Also ein echtes Haus von innen sieht nicht aus wie ein echtes Haus. Man muss da schon eine Turnhalle nehmen.
Ja, oder ein Schwimmbecken. Um das dann unter Wasser zu setzen, ja. Das Haus.
Ja, ist cool.
Ja, weil sie damit weniger Schaden verursachen würden.
Ja.
Darum ging's. Ja. Fand ich sehr spannend und das geht auch so weiter. Also da sind Sachen wie Pretty Woman, Zurück in die Zukunft, Jurassic Park, Forrest Gump. Halloween, Freitag der 13., Nightmare, mörderische Träume, Robocop, Aliens, Der Prinz von Zamunda, Nightmare Before Christmas, Buddy der Weihnachtself und so weiter.
Ja, cool.
Also alles auch irgendwie Klassiker, ne? Auch aus unterschiedlichen Genres. Und auf jeden Fall sehenswert, finde ich auch gerade als Fotograf, es ist immer wieder spannend, auch mal anderen bei der Arbeit so zuzugucken.
Hast du die Folge zu Forrest Gump gesehen?
Ich habe alle gesehen, ja.
Okay, weil ich habe irgendwo in einem Interview mal gehört, dass Tom Hanks für weniger Geld gespielt hat, weil ihm das so wichtig war, dieser Film. Irgendwie das Budget hat nicht gestimmt. Und dann haben sie gesagt, okay, wir spielen für weniger Geld.
Das kann sein. Ganz drinne bin ich nicht mehr bei allen Folgen. Es gibt so ein paar, die sind einfach bei mir hängen geblieben. Bei Forrest Gump weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich weiß aber, dass Forrest Gump hatte ja vor Forrest Gump schon den ersten Oscar gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine für Philadelphia.
Tom Hanks, meinst du, hat den gewonnen? Du hast gesagt, Forrest Gump hat vor Forrest Gump schon den ersten
Oscar. Ja, ich meine Tom Hanks, ja. Tom Hanks hatte...
Philadelphia, stimmt, hat er einen Oscar für gekriegt.
Genau, und der war schon davor. Und das war, dadurch war er schon...
hatte einen Marktwert einfach auch.
Genau, das liegt ziemlich nah beieinander.
Mhm.
Das ist ja ein Jahr davor. Das heißt, er hat den Oscar gerade bekommen und geht mit einem Oscar in die Dreharbeiten. Und dadurch war, wenn ich das richtig erinnere, hat das mitgespielt, das Ganze. Dass er, wenn er den Oscar nicht bekommen hätte, hätte er vielleicht zu einer anderen Gage das auch machen können. Oder hätten sie ihn einfacher bekommen. So, aber dann haben sie ihn überzeugt und er hat es gemacht und hat ja dann wieder den Oscar bekommen für den besten Hauptdarsteller.
Ich meine,
also 2 Jahre in Folge.
Ja, ich meine, er hat für weniger Geld gespielt, weil das auch ewig lange Dreharbeiten waren und so weiter. Ein riesen Projekt gewesen, Forrest Gump. Ja, und das, was sehr lustig war, er war sich nicht hundertprozentig im Klaren, wie er jetzt sprechen sollte als Forrest Gump. Ja, und total lustig. Es gibt ja auch noch den jungen Forrest Gump, der Schauspieler, der den jungen Forrest Gump spielt.
Ja.
Der da sehr, sehr naiv auch an diese Rolle rangegangen ist und das einfach gemacht hat. Und den hat er sich genau angeguckt, wie er das gemacht hat und hat gesagt, jo, so muss ich den spielen.
Mhm.
Es geht, natürlich geht es auch irgendwie nicht anders, weil da eine gewisse Konsistenz drin sein muss. Aber er hat gesagt, hey, der macht es genau richtig.
Jetzt machst du wieder Klick bei mir. Ja, genau. Ne? Genau so.
Mega. Also diese ganzen Hintergründe, das mal zu erfahren, ist, ja.
Ja, und auch so Sachen mit Jurassic Park. Du hast ja gesagt, dass er parallel wurde ja Dings gedreht.
Schindlers Liste.
Schindlers Liste.
Mhm.
Und dann auch so Anekdoten mit, dass die dann auf diese Insel, wo die gedreht haben,
ja,
zum Beispiel irgendwie wegen einem Sturm, nicht hin, oder beziehungsweise mussten sie ja dann erstmal nochmal zu dem Drehort zu Schindlers Liste, dann konnten sie, dann war ein Riesensturm, ja, hat das ganze Setup abgerissen, ja, und konnten teilweise da nicht landen, konnten da nicht weiter drehen, dann sind sie hin, dann wurde alles wieder aufgebaut, und dann mussten sie quasi nochmal alles neu machen und dann nochmal, also
ganz
super spannend, also auf jeden Fall angucken, ist sehr spannend, mal so da hinter die Kulissen zu schauen.
In diesem Sinne, bis nächste Woche, ne?
Bis denn. Tschö.
Tschö.
Ich hoffe, uns wird die 20 Minuten werden uns verziehen.
Da ist ein Echo drauf, 100%. Also ich glaube schon.
Ach.
Und es ist immer so diese, krass
Zeit. Immer diese spontanen Ideen.
Ja, wir sollten
es lassen sollen. Ich habe doch gesagt, machen wir das live an einem anderen Tag. Naja, egal.
Das wäre ja genauso gewesen.
Ja, ohne Podcast-Aufnahme.
Ach so. Und für sowas hast du Zeit?
Ja. Du hast ja gedacht, wir nehmen morgen auf. Und dann hätten wir morgen die Live-Folge machen können.
Boah, ist jetzt viel nach 12.
Ja, jetzt ist auch Zeit fürs Bett. Ich habe morgen früh um 9 einen Termin. Ich mache mir jetzt direkt ins Bett.
Das ist vernünftig.
Ja.